jemand, der die Mission des spirituellen Meisters zu seiner eigenen Mission macht. Wir haben jetzt noch eine letzte. Gut. Respektvoll zu sein. Mhm. Schön, das sind schöne... Ihr merkt, in Demut kann eine ganze Menge drin sein. Diese ganzen Bereiche, die angetönt wurden, sind ganz schön umfassend. Sanatana Goswami sagt hierzu, der Weise nennt Demut das Gefühl, dass selbst eine sehr qualifizierte Person veranlasst, sich selbst als unqualifiziert zu sehen. Intelligente Aspiranten, also Aspiranten ist ein deutsches Wort, also jemand, der sich nach etwas, um etwas bemüht, sollte den Fußstapfen von denjenigen folgen, in deren Worten, Handlung, Intelligenz, Demut zu sehen ist. Es wird sogar gesagt, dass Demut sehr eng an Hingabe ist. Wenn wir Demut in der weltlichen, in der Weltlichkeit oder in der materiellen Welt hören, es ist nicht immer klar, ob das eine Eigenschaft ist von Menschen, die auch intelligent und Stärke haben. Demut, man denkt immer an so ein demütiges altes Öhmchen, was also dem Tod nahe ist und schon einen kleinen Gedächtnisschwund hat und so weiter und so fort. Demut ist nicht ein Zeichen von Stärke. Hängt manchmal was mit Demütigung zu tun, das ist auch in dem Wort drin. Hier seht ihr in Sanatana Goswamis Definition und auch in den Definitionen, ihr habt da verschiedene Definitionen gegeben, etwas, dass ein starker Mensch eigentlich demütig ist. Selbst wenn er qualifiziert ist, betrachtet er sich als nicht so qualifiziert. Der Grund ist folgendes. Zu Demut gehört eine Stärke und ich fand Martins Definition sehr interessant. Er sagte, die Fähigkeit, sich klein zu machen, wir sind eigentlich sehr klein. Es ist nicht so, dass wir realistisch sehr powerful und machtvoll wie junge Elefantenbullen sind, sondern wir sind sehr klein. Wir sind so groß wie ein Zehntausendstel der Spitze eines Haares. So heißt es in der Katha Upanishad. Bhaktivinoda Thakur spricht von dieser Stärke. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Er sagt, obwohl das Gras Materie ist, ist sein Ego doch natürlich und proportionell zu dem Gras, also dem Grashalm angemessen. Während mein falsches Ego, was aus der Identifikation mit einem groben und einem feinstofflichen Körper besteht, völlig illusionär ist. Weil dieses Ego nichts zu tun hat mit meiner ursprünglichen spirituellen Identität. Es ist deswegen nur angemessen, dass ich demütiger werde als das Gras, als der Grashalm. Versteht ihr? Wir identifizieren uns mit einem Schrank, das ist mein Schrank. Erstmal geht das los mit einem Körper. Ich bin Professor oder ich bin dies oder das oder jenes. Wir identifizieren uns mit so einem unförmigen Ding, was einige aggressive Emissionen auslässt. Wir identifizieren uns vielleicht mit einem Auto, mit einer Frau, mit Kindern. Wir haben eine ganze Menge um uns herum. Während das Gras das nicht hat. Das ist doch einfach so. In der Menge der Grashalme denkt nicht, dass was außergewöhnlich Großes ist. Und so ist es näher der eigentlichen Tatsache, dass wir keine materielle Identität annehmen. Deswegen dieses Vergleich. Natürlich ist der Vergleich eine Analogie. das Gras denkt sich wahrscheinlich viel dabei, ein Grashalm zu sein. Das ist da, da ist nicht viel Denken im Gange. Aber das ist, ihr sollt jetzt nur so auf diesen Vers gebracht werden, demütiger als das Stroh in der Gasse. So. Demut ist also eine Eigenschaft von einem starken, ein spirituell sehenden Menschen. Es heißt weiter, dass man toleranter sein sollte als ein Baum. Der Baum gibt Schatten und Früchte selbst für den Holzfäller. So sollte er, sollte auch ein Devotee es lernen, freundlich zu sein, selbst seinem Feind gegenüber. Ich habe gerade eine ganz interessante Sache zu präsentieren. Eigentlich wollte ich es morgen machen, aber ich werde es mal hier machen. Ich möchte über die Reaktion, die man sehr oft in spirituellen Kreisen sieht, die ein bisschen Wissen haben, sprechen. Hungersnot in Äthiopien. Ein kleines Kind liegt da mit aufgeblähtem Bauch, die Fliegen um den Mund, er schreit nach der Mutter, in deren Brust die Milch schon lange versiecht ist. Ja, sagt in so ein spirituell erleuchteter Karma. Das ist sein Karma, dass er da ist. Der hat das verdient. Oder solch ein Mensch geht vorbei mit seinem Einpfennigwert von Wissen und geht, sieht einen Mann auf dem Rollstuhl, dessen beide Beine, der querschnittsgelähmt ist, und legt ihn auf den Rücken. Karma, du hast das verdient. Du hast wahrscheinlich Juden umgebracht in deinem letzten Leben. Und so weiter und so fort. So, ein Devotee denkt nicht so. Sehr oft werfen uns Menschen, die ein kleines Verständnis von Karma haben, vor, Karma töte die den Mitleid. Ein Devotee weiß schon, dass jede Aktion eine Reaktion macht. Das ist ihm klar. Auch wenn wir uns über die Reaktion nicht bewusst sind, kann es sein, dass wenn wir uns als Kind mal am Herd verbrannt haben, dann haben wir unser Leben lang Angst vor heißen Getränken oder vor heißen Dingen. Das ist die Reaktion, auch wenn wir uns nicht darüber bewusst sind. So mache auch, sicherlich ist auch der Junge, der da in Äthiopien liegt, oder der Rollstuhl gefesselte Greis, hat eine Reaktion, das ist nicht blinder Zufall. Aber das führt den Devotee nicht dazu, mit besserwisserischer und vielleicht grausamer Miene auf ihm auf die Schulter zu hauen, sondern er versteht, keiner hat Karma verdient. Die Seele ist letztendlich frei von, ist ein Bürger der ewig freien spirituellen Welt. Und so gilt sein Mitleid jedem, auch dem Reichen, der Karma hat und deswegen vom Karma irgendwann mal eine Schlinge gezogen kriegt. Ein Devotee ist mitleidig zu jedem, auch zu einem, der in diesem Leben auftritt wie ein Feind. Ich möchte euch ein gutes Beispiel hierfür geben von Srila Prabhupada. Srila Prabhupada war ein sehr feuriger Prediger. Wenn jemand ihn herausgefordert hat zu einem Disput, dann konnte er einen sehr feurigen Prabhupada erleben, der sehr entschlossen Krishna und die Philosophie des Krishna-Bewusstseins vor atheistischen oder Gegenargumenten beschützt hat. Nur einmal gab er eine Vorlesung in einer Universität, deren Name ich jetzt nicht mehr weiß, und ein Inder meldete sich zu Wort und sagte, Krishna ist gar nicht Gott, das sagt er jetzt einfach nur da vorne. Das glaubt so und so keiner in Indien. So, normalerweise hätte Prabhupada dieses Argument mit sehr starken Gegenargumenten gemacht. Prabhupada wäre nicht dazu zurückgeschreckt und hätte den einfach einen Schurken genannt vor allem. Prabhupada hatte keine solche Angst. Aber hier sagte er nichts und ließ ihn weitersprechen und weitersprechen. Und nachher haben die Votis gefragt, Prabhupada, warum hast du nichts gesagt? Prabhupada hat dir ganz demütig gesagt, wahrscheinlich habe ich im letzten Leben etwas falsch gegen ihn gemacht. Ich habe etwas Falsches gegen ihn unternommen. Und jetzt ist das die Reaktion. Tolerant, noch toleranter als ein Baum. Man soll in so einer Haltung, wo man einfach sieht, jeder von uns, Freund oder Feind, ist in einem materiellen Körper und wird von dem Gesetz des Karmas gesteuert, und er nimmt deswegen eine bestimmte Geisteshaltung uns gegenüber an. Wenn man das versteht, dann wird man sehr, sehr nachdenklich. Ich möchte euch in diesem Sinne dieses Kommunikationsseminar empfehlen. Wir hatten heute den ersten Teil gehört, morgen den zweiten, aber für euch, die ihr nicht in dieser heutigen Gruppe wart, gibt es ja dann die Gruppe, die am Freitag beginnt, also auch zwei Sessions hat. Wenn man da richtig dran teilnimmt, und das ist nicht schwierig, das ist interessant, wird man bald merken, dass es so viele verschiedene Ansichten gibt wie Menschen. So im materiellen Leben ist es normalerweise so, fand ich einen sehr nice Punkt, dass man immer Recht haben will, sich immer beweisen will, immer durchsetzen will dem anderen gegenüber und natürlich nicht tolerant sein kann. Nicht mit Menschen und nicht mit Umständen. Das ist aber ein Zeichen von innerer Schwäche, weil man im Grunde genommen ständig gegen das ankämpft, was bei einem selber auch noch ist. Zweifel und so weiter, seine eigenen Schatten und so weiter. Das ist ein sehr schöner Punkt, der da sehr schön rausgearbeitet wird und der einem sehr gut verständlich wird. Und achtet bitte drauf, wenn er bei euch drankommt. Ihr nehmt ja, also einige nehmen bestimmt teil im zweiten Mal. Achtet mal darauf. Für euch wird es, wenn ihr das so seht, wird es euch einfacher sein, Feinde auch zu tolerieren, die euch also mit übler Nachrede vielleicht auf den Boden des Ozeans der Defamation, also des Schmähens, bringen wollen. Der dritte Punkt, und damit sind wir dann fast durch, Amanina Manadena, heißt, dass man keine Ehre für sich erwartet, sondern bereit ist, anderen zu ehren. Wisst ihr, dass die meisten Menschen in ihrer Psychologie mehr abhängig sind davon, geehrt zu werden, als von Sahnetorte? Also als von Essen, wollte ich jetzt sagen. Wir sind so schwach, dass wir anscheinend immer die Stütze brauchen. Hast gut gemacht, drum wirst du auch nicht ausgelacht. Der Mensch, besonders im Kali Yuga, ist ständig so so innerlich so leer, dass er immer die nach dem Lobpreisung anderen ausmacht. Manchmal lobpreist der andere, um den so im gegenseitigen Austausch der Lobpreisung auch noch einen Lobpreis zu kriegen. Du siehst aber schön aus, und dann sagt der andere, ja, du siehst auch gar nicht so schlecht aus heute. Und so weiter. Das ist so eine arme Position, dass Raghunath Goswami einmal gesagt hat, derjenige, der immer Lob wählt, will, ist wie jemand, der sich unter einen Esel legt und den Urin des Esels auf sich laufen lässt. Ist keine sehr erhobene, keine sehr ehrwürdige Position, wenn man da im Schneider sitzt, unter dem Esel sitzt und ihm auf die Blase drückt, damit er ich glaube, wir brauchen in diesem Zusammenhang nicht viel mehr zu sagen, um nicht dieses Beispiel in den Bereich des Lächerlichen zu ziehen. Es ist nicht sauber, wenn man sich diese Art von Dusche genehmigt. So ist auch die Lobpreisung, die man haben will und sich erschleicht mit Tricks und so weiter, das ist ein Zeichen einer schwachen Person. So, nicht auf den Lob anderer angewiesen zu sein, ist auch ein Zeichen, also Ehre zu geben, wo Ehre hingehört, ohne selber Ehre immer zu erwarten, ist sehr, sehr wichtig. Das sind also die drei Aspekte, die zur Demut angegeben werden. Man sollte demütiger sein als der Stroh in der Straße, das heißt, dass man sich vom falschen Ego distanziert. Man sollte toleranter sein als ein Baum, das heißt, dass man die Neigung entwickelt, zu verzeihen und Gutes zu erweisen, selbst einem Feind. Und die dritte, der dritte Tipp, dritte Aspekt ist, dass man in der Lage sein sollte, andere zu lobpreisen und keine Ehre für sich zu erwarten. Ihr werdet sehen, insbesondere schön ist es, wenn man Devotees lobpreist. Nicht unbedingt, wenn er da ist, sondern sagt, dieser Devotee, ist er nicht absolut eine Mischung aus Gold und Silber? Oder was immer man für Vokabular hat, wenn man lobpreist. Nicht? Das erbaut einen unglaublich, wenn man gut spricht über andere, auch hinter deren Rücken. Besonderer Respekt jedoch, heißt es, sollte, wenn es heißt, anderen Respekt zu erweisen oder Ehre zu erweisen, sollte dem Guru erwiesen werden und den Vaishnavas. Der Guru wiederum, so heißt es, seht mal, das ist für alle wichtig, sollte sich selbst niemals für einen Guru halten oder einen Vaishnava. Das wird nämlich ihm schaden bei seiner der eigenen Entwicklung von Demut. Er ist unwillens, ein Vaishnava und ein Guru, unwillens Respekt zu empfangen. Das wurde Ekshi auch gesagt. Irgendjemand sagte das sehr schön, dass man nicht respektiert werden will. Ich glaube da nicht, dass du sagst es das, oder? Ja, sie? Sie, gut. Hast du was Richtiges gesagt? So, Kirtaniya Sadahari. Jemand, der also diese Eigenschaft der Demut entwickelt hat, kann ständig Hare Krishna chanten und wird Vergehen vermeiden. Deswegen ist das eine so wichtige Lektion. So, nun macht jeder denken, oh, eigentlich ist uns doch gesagt worden, das Krishna-Bewusstsein ist ganz einfach. Jetzt heißt es plötzlich, ich soll Demut entwickeln. Mir geht es wie der Ramachandra, der sagte, Demut ist etwas sehr Schwieriges zu praktizieren. Nicht? So macht man, warum fragt jetzt Chaitanya Mahaprabhu so etwas Schwieriges? Ach, das steht für mich eine Chance. Neulich kriegte ich so eine Frage durch zwei, ich weiß gar nicht von wem, es war auf dem St. Gallen Open Air, sagte jemand zu mir, die und die lässt fragen, wie man wirklich demütig werden kann. So. Der Punkt, die Antwort hier ist, Bhakti kann man erlangen durch die Barmherzigkeit Krishnas. Das ist ganz wichtig. Denk nicht, oh, ich bin ein stolzer Westler, ich bin nicht in der Lage, demütig zu werden. Wenn ihr nur ein Schatten der Barmherzigkeit von Krishna kriegt, werdet ihr sehen, wie wichtig das ist. Und ihr werdet euch anstrengen und ihr werdet sehen, dass ihr die Kraft habt oder die Kraft bekommt, diesen Schritt nachzuvollziehen. Zum Schluss möchte ich, was diese Geschichte betrifft, eine meiner Lieblingsgeschichte erzählen. Ich hoffe, dass sie euch so erhebt, sie ist zur Demut, so, dass sie euch erheben kann und bleibend inspiriert. Es gab einmal einen arroganten bengalischen Gentleman, der wollte von einer großen Seele die Einweihung. Aber der Guru sagte ihm, du bist nicht in der Lage, eingeweiht zu werden. Übrigens, ein Geheimtipp für alle, die von großen Seelen die Einweihung haben möchten, der Guru schaut auf eine Eigenschaft, nämlich ob man in der Lage ist, demütig zu werden. Weil er weiß, dass eine Person, die neidisch ist und stolz, Schwierigkeiten, so große Schwierigkeiten haben wird, dass er sie nicht führen kann im spirituellen Leben. So, der Guru nun sagt ihm, das Sadhu, der Heilige, gesagt ist, also er kam immer wieder an und sagte, Guruji, Guruji, ich tue alles, gib mir die Einweihung. Diksha, Diksha. So, irgendwann sagte der spirituelle Meister zu ihm, gut, wenn du mir innerhalb von 7 Tagen jemanden bringst, oder ein Objekt bringst, etwas bringst, der oder das dir in jeder Hinsicht unterlegen ist, dann kannst du eingeweiht werden. So, der arrogante Gentleman sagte, das ist ja nun wirklich der einfachste Test, den man sich vorstellen kann. Das gehe ich jetzt einfach nur auf die Straße, mach die Augen zu und pack den ersten und bring den. Ich bin so qualifiziert, dass ich jedem überlegen bin. nehme, da gibt es einfach nichts, was mir in jeder, niemand, der mir in, oder wie war das, bring mir ein, alles ist unter mir. Da gibt es niemanden, der besser ist als ich. Also ich kann jeden bringen. So überzeugt war er von sich. Nur durch die Barmherzigkeit seines Bürtern, also dieses Sadhus, hatte er jedoch verstanden, dass Brahma jeden Menschen mit Vorzügen und mit Nachteilen geschaffen hat. Es gibt nicht jemanden, der in jeder Hinsicht uns unterlegen ist. Vielleicht mag es sein, dass ich 50 Kilo stemmen kann und der andere nur 25, aber er ist vielleicht intelligenter als ich. Und insofern ist er mir nicht in jeder Hinsicht unterlegen. Er suchte bei den Tieren, aber sah auch, dass die Tiere bestimmte Vorzüge haben. Bestimmte Vögel beispielsweise können sehr scharf sehen, über eine lange Entfernung. Oder der Esel ist zwar ein bisschen ungebildet, aber kann gut schleppen und so weiter. Also jeder und hat Vorzüge. Nur eines Tages, wenn er so suchte, auch unter den Bäumen und Schlingpflanzen, wurde ihm klar, es wird sehr schwierig sein, jemanden zu finden, der mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Und verdrossen setzte er sich aufs Feld, um das große Geschäft zu verrichten. Als er denn so nach unten schaute, wurde er sehr erfreut. Hier habe ich. Der Sadhu sagte mir, ich soll ihm jemanden bringen oder etwas bringen, was mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Und hier habe ich etwas, was mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Und er war schon sehr froh, als er registrierte. Nein, das ist ein Fehler. Denn bevor diese Substanz mit meinem Körper in Berührung kam, war es kraftstrotzendes Gemüse oder Prasadam. Aber als es dann mit dem Körper in Kontakt kam, da wurde es erst zu diesem Haufen. Also kann ich nicht sagen, dass der Haufen mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. Während er so traurig da war, sah plötzlich ein Wurm, was eine starke Faszination an dem Haufen verspürte und mit großem Enthusiasmus in Richtung besagter Substanz kroch. Hier habe ich den, der Wurm ist mir nun wirklich in jeder Hinsicht unterlegen. Also ein Wurm, wie kann man nur? Aber auch dann merkte er, dass der Wurm etwas konnte, was er nicht konnte. Nämlich selbst so eine aggressiv riechende Substanz in eine kostbare Manür umzuwandeln, also Dunkmittel. Ihr wisst vielleicht, dass das menschliche Exkrement sich nicht eignet zum Düngen, aber wenn Würmer da ihre Wurmaktivitäten getan haben, dann wird das transformiert in guten, brauchbaren Dunk. So schließlich kam der bengalische Gentleman zu dem Sadhu und sagte, ich bin nicht qualifiziert. Ich bin der Niedrigste. Nichts und niemand habe ich gefunden, was mir in jeder Hinsicht unterlegen ist. I'm sorry. Und da sagte ihm dann der Guru, jetzt bist du qualifiziert. Was? Jetzt kannst du eingeweiht werden. Yes. So, ein bisschen humorvolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr von eurem kulturellen Empfinden ein bisschen gestört seid. Vergebt mir. Aber es spricht einfach so eine deutliche Sprache. Wir sind tatsächlich nicht die Krönung der Schöpfung. So, wenn man jetzt mit Demut chantet, frei von Eigendünkel, frei von Stolz, wird man in der Lage sein, sehr schnell seine schlafende Liebe zu Krishna zu erwecken. Dann kann man sehr leicht Fortschritte im spirituellen Leben machen und ist beschützt eigentlich. So, Hare Krishna, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind nicht so spät dran. Wir können vielleicht, wenn noch Fragen dazu sind, Gott noch. Marke. Wenn man Vergehen begeht, wird man werden diese Vergehen einen Nebel entstehen lassen, der dafür sorgt, dass man nicht die volle Barmherzigkeit Krishnas mag, weil Krishna nicht gerne sieht, dass seine Devotis Vergehen macht. Es ist etwas anderes, was in diesen karmischen Reaktionen ist. Es ist etwas, was in diesem Bereich der Praxis des spirituellen Lebens auftritt. Vergehen hindern dich daran, Krishna wahrzunehmen und den Heiligen Namen wahrzunehmen. Das Ergebnis ist, dass sie dein falsches Ego bestärken und Krishna wird sich so nicht einem offenbaren. Mhm. Ja, Krishna Chanda. Demut muss unbedingt, das ist eine sehr schöne Frage, existiert Demut als Technik oder als Verwirklichung? Man sollte nicht vorgeben, fälschlich demütig zu werden, zu sein. Solch eine gespielte Demut ist eine Störung. Allerdings heißt das nicht, dass man jedes Schimpfwort, was einem einfällt, sofort raus also in der Welt der Sprache manifestiert. Deswegen gibt es für die Vaishnavas eine Art Etikette, nach der sie sich richten. Nicht? Demut muss aber auf einer Verwirklichung begehen. Nun, das Interessante ist trotzdem, dass du, selbst wenn du nicht demütig bist, klingt fast wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Wenn du dich auf richtige Art und Weise verhältst und eben nicht deinen Stolz oder diesen anderen Eigenschaften, die uns an der Demut hindern, freien Auslauf lässt, dass du dann schon ganz gut der Demut ziemlich nahe kommst einfach. Du wirst ein paar Verwirklichungen auf diese Weise machen. Verwirklichungen über wahre Demut. Dorothea. Ja. Demütig sein. Ja. Ja. Manchmal ist es sogar einfacher für jemanden, der keine Qualifikation hat, demütig zu werden. Allerdings leben wir in einem schlechten Zeitalter für Demut. Wir leben in dem Winter der Demut. In dem selbst ein Bettler auf der Straße stolz wird, wenn er 2 Pfennig gesammelt hat. Nicht, also nicht sehr gute Qualifikation hat. Das ist. Aber ich wollte jetzt zu dem damals ganz deutlich sagen. Eine andere Sache ist, Prabhupada sagte mal etwas sehr Schönes, was man auf eine Kurzformel bringen kann. Hasse die Sünde, aber nicht den Sünder. Der handelt ja unter einem bestimmten Einfluss. Das ist ein bisschen schwierig, das wird die Rama erklären, diesen Satz. Wir müssen auch ein bisschen auseinandergelegt werden für den Kindergeist. Das macht. Gut. Das ist jetzt schwierig, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Sagt die Lesung? Gold meinst du, oder auch so die Dunst der Vergehen. Weil es kommt darauf an, was du gemacht hast. Wenn du Vergehen gemacht hast gegen die Devotis, musst du dich bei ihnen entschuldigen. Wenn du immer wieder ein Verhalten machst mit deinem Dienst, wo du einen Dienst ein Vergehen machst und doch denkst, dass ich brauche das nicht unbedingt zu korrigieren, ich meine, ja, und so weiter. Dann musst du
stark dran gehen. Und wenn du irgendwelche anderen Vergehen machst, musst du einfach ernsthaft Zuflucht suchen beim Kenntnis der Heiligen Namen. Vielleicht mal deine äußere Situation verändern, sodass es dir einfacher fällt, in das Kenntnis reinzukommen. Wir müssen immer wieder in unserem Leben gegen automatische Kenntnis angehen. Wir müssen genauso wie wir immer wieder in unserem Leben gegen Selbstgefälligkeit, gegen den Trotz, gegen Fähigkeiten, die zu Gewohnheiten geworden sind, angehen müssen, um lebendig zu bleiben. Das sind die Antworten, die wir gegeben werden darauf. Ja. Und die Lobpreis? Das würde ich sagen, ist ganz praktisch. Also, es ist praktisch nötig. Du willst ja schließlich deinen Dienst nicht verkehrt machen. Das ist so wie so ein Koch, der für die ganzen Devoten, sagen wir, die ganzen Freunde, die Freunde kocht. Das war noch vor 2 Jahren so. Da war am nächsten Tag, in der Nacht haben sich dann alle erbrochen. Und am nächsten Tag war nur noch die Hälfte zu den Seminaren da. Und, ja, das war irgendwie so ganz was. Das will, fast wäre Uwe gestorben. Der war da, als er aus Berlin angekommen, weißt du noch? Uwe war ganz neben sich. Ja. Das war halt der erste Test von Krishna. Das war ein Vertrauen. So, es ist schon ganz gut zu wissen, ob das, was man gemacht hat, nun gut war. Aber das ist ja nicht unbedingt, dass man nach einem Lob ausdauert. Das ist was anderes aus einer anderen Ebene. Sollte jetzt gerade nicht in den letzten Tag ertrunken werden, finde ich, dass das Ende der Ebene meine selbstbetrunken Ebene für die Sorge hier in I'm sorry, aber das ist so die praktische Sache. Man kann das überkommen, wenn die Frage ist, wenn man so eine Natur hat. Da, meistens ist man ein bisschen als angehaftet an eine Natur und dann geht es schwieriger, die zu überwinden. Aber wenn man versteht, dass eigentlich Demut ein Zeichen von Stärke ist, dann ist man auch angezogen, die zu entwickeln. Selbst wenn man ein bisschen stolz ist, die Neigung hat, ein bisschen arrogant zu sein. Überkommt, besonders dafür ist die Gemeinschaft mit Devotis sehr gut. Devotis sind also, da sieht man manchmal so gute Beispiele für Demut, dass man irgendwie erschüttert wird im Herzen. Kennt ihr das? So sagt, die sind so demütig, die sind so bescheiden. Und ich bin das Gegenteil meistens. Und dann kommt man sich reformbedürftig vor und macht dann auch etwas, die nicht berechtigt ist. Deswegen ist die Gemeinschaft mit den Bodhis sehr, sehr gut. Nur in der Gemeinschaft der Bodhis wird auch manchmal ganz schön am falschen Ego geschrubbt. Das kommt wirklich vor. Deswegen ist es sehr gut, für jeden Einzelnen mal eine, ob man nun ein Devoti wird oder nicht, aber am besten man wäre einer, aber in jedem Fall sollte man mal durch die Schule hindurchgehen oder ein Jahr im Tempel leben. Man kriegt da erstaunliche Lektionen, das ergibt sich irgendwie so, dass diese Selbsttäuschungen entfernt werden. Es ist die Gemeinschaft mit Gott geweiht und wird genauso wie ein gutes Tuch, was einen Spiegel, was Silber putzt. so sagt es im vierten Kanto. Da wird der Schmutz vom Silber genommen und die natürliche Leuchtkraft des Silbers kommt dann zum Vorschein. Das ergibt sich unweigerlich. Hast du bestimmt auch schon gemerkt, George, da gibt es Situationen, dann merkt man einfach, oh. Und geht dann mit großer Kraft voran. Gut, wir kommen jetzt so langsam ans Ende. Ich spüre hier eine Hand in der Richtung. Martina. Das ist jetzt die letzte Frage. Meinst du die Votis? Ja. Das ist, glaube ich, ein einfacher Punkt. Wenn dir ein Vertrauen an, wenn dir ein Devoten im Vertrauen etwas sagt, so kannst du das, was er dir im Vertrauen anvertraut hat, nicht nur ein Devoten, ist ein Mensch, der ein Mensch im Vertrauen etwas sagt, dann ist es nicht gut, wenn man das, was man im Vertrauen gehört hat, anderen weiter erklärt. Nur dann entwickelt dieser Mensch ein natürliches Ressentiment. Und selbst wenn der Mensch es nicht hört, angenommen, jemand sagt mir, du, Satyananda Swami, ich habe schon zweimal abgetrieben, möchte ich dir im Vertrauen sagen, im Traum sehe ich die schreienden Embryos immer wieder. Was soll ich machen? Und ich gehe jetzt hin und sage, guck mal, ich habe schon zweimal abgetrieben und sehe immer die schreienden Embryos. Traum. Selbst wenn die betreffende Person nicht erfährt, dass ich es gesagt habe, selbst wenn sie nicht erfährt, dass andere das wissen, dass sie zweimal abgeschrieben hat, ist trotzdem etwas auf sich, na, das sind Gesetze, da ist von mir ein Fehler gemacht worden und ich habe ein Vertrauen missbraucht und diese Person wird vielleicht unter Umständen in Schwierigkeiten kommen, weil in bestimmten Gesellschaftskreisen Abtreibung eben als etwas sehr Sinnvolles angesehen wird, zum Beispiel auch in unserem, oder etwas sehr Verkehrtes angesehen wird. Ich muss dann einfach diese Dinge, das muss ich nicht, sollte ich nicht sagen, dass hier ein Vertrauen vorliegt. Das ist ein wichtiger, etwas Wichtiges, was manchmal auch die Boden lernen müssen, dass ich das nicht böse meine, sondern unsere Bewegung ist, das werdet ihr sehr schnell, die Wohnung unter sich sind ja sehr transparent, leben zusammen und so weiter. Trotzdem, dieses eine ist wichtig einzuhalten, dass man, wenn einem im Vertrauen etwas gesagt wurde, in das nicht transparent gleich in die Öffentlichkeit präsentiert. Das ist etwas, was jeder lernen muss, um auf Charakterstärke zu entwickeln, für sich selber. Ob das, wenn es nicht zu den Wohnungen, sondern überhaupt allgemein jeder, das ist in jeder Gesellschaft wichtig, dass die Leute in die Vertrauen gesagt haben, in Vertrauen bleiben. Sonst wird der andere, und wenn der andere gar weiß, dass man es gesagt hat, dann ist er so verletzt einfach. So unschön. Und man wird ihm eigentlich nicht helfen können, selbst wenn man ihm ursprünglich helfen wollte damit. Weil er sich einfach ein bisschen verschließt aus selbstständigen Seiten. Gut, aber das kann man im Kommunikationsseminar auch hören, da wird darüber auch gesprochen. So, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Es war mir sehr wichtig. Ihr habt gesehen, diese beiden Vorlesungen habe ich mit einem sehr starken persönlichen Engagement gegeben, weil ich gerne darüber spreche, einfach weil ich denke, dass es jedem sehr helfen kann. Es hat mir sehr geholfen, über diese Punkte zu lesen. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premananda Hari Hari Bol.